Vargas. Vargas, schön gespielt in die Mitte. Passi wieder per Eva Falla, che cucciare. Sì, palla e gol. La Svizzera va in vantaggio.
In el resto but dell'equipe del Suisse.
Better team, better technical plan, better technicians on the pitch, more pace. Everything about them is better.
Nuovo Ebischer, quindi Vargas. Il tentativo di Vargas.
Mamma mia!
Sì, palla e gol. Pazzesco. Pazzesco.
Mamma mia!
Possibile, ma troppo soli, Alberto, impossibile, lì che magari sbaglia prima Fagioli, poi non c'è recupero, non c'è distanze, non c'è, diciamo, la marcatura, questo entra in area, ha la possibilità di stoppare Vargas e di guardare, ovviamente, il famoso tiro a giro, che la mette dove non ci può arrivare Donnarumma, ma così è troppo facile.
Ein Viertelfinale ist erreicht. Der letzte Witz mit Pizza und Spaghetti ist mindestens so durchgenudelt wie die Italiener. Die Schweizer spielen vor dem 1:0 mehr Pässe hintereinander als die Italiener gefühlt im ganzen Spiel. Der Ruben Vargas schießt ein Traumgoal und befolgt damit eigentlich nur die Anweisung von seinem Captain. Der Manuel Akanji will unbedingt seinen englischen Kollegen von Man City zeigen, wie gross die Schweiz wirklich ist. Und der Murat Yakin erobert Modefans und Taktik-Nerds gleichzeitig. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Sozusagen als Chefstudio Zürich steht der Oliver Gut dort mit unseren lieblichen Zimmerpflanzen im Hintergrund. Oli, ich habe gerade gehört, du hast gestern geschrieben, wo England 1-1 geschossen hat.
Genau, das ist so. Ich habe nicht gedacht, dass sie das noch machen. Dann ist es halt auch noch ein schönes Goal gewesen. Und wir wissen ja, was sind das gewesen? Anderthalb Minuten oder eine Minute vor Abpfiff oder Nachspielzeit, respektive von dem Match. Und dann in der Verlängerung haben sie ja gewonnen. Und ich habe eigentlich schon gehofft, dass wir nochmal einen grossen vom Weltfußball, ob er dann wie einen grossen spielt, ist eine andere Frage, bekommen als Schweizer dann im Viertelfinale. Und von dort her bin ich zufrieden.
Also wir sind jetzt im Modus mehr, oder?
Mehr, genau. Jetzt ist genau. Modus mehr, ja.
Dann ist der Dominik Riume aus Bern angereist, um uns alles über den hervorragenden Interblock in der italienischen Nationalmannschaft zu erzählen.
Ja gut, der hätte ja müssen kommen, oder Florian? ja gut, ich habe es noch lustig gefunden, auch wie sich so irgendwie die Juve-Fans so ein bisschen darüber lustig gemacht, das muss ja dabei rauskommen, wenn es eben Interblock gibt und kein Juve-Block. Ja gut, Juve ist echt schlecht und der Spieler, den sie noch haben abgestellt, ja, der hat jetzt auch nicht gelohnt, der Faccioli, also von dem her. Es war ein Desaster, nicht nur für Inter, sondern für alle.
Und schließlich ist in Zürich der Thomas Schifferle. Thomas, du erlebst heute die ersten Tage als Pensionär. Wie ist das so?
Ja, man merkt einfach, wie man aussortiert wird, dass dann einfach ein Google-Konto plötzlich nicht mehr funktioniert und man abgeschnitten ist von der Kommunikation, wenn das nicht geht. Also, aber es wird jetzt wieder geregelt.
Aber sie haben die unten noch reingelassen.
Also der Badge hat noch funktioniert, ja. Die Sekretärin hat eigentlich alles, unsere liebe Claudia Kruss, hat alles richtig gemacht, aber sie haben nicht alles so gemacht, wie sie es hätte wollen.
Ich sitze noch in Stuttgart, falls ich anders stehe wie die anderen, weil gestern noch der grosse Kapitän seine Aufwartung gemacht hat vor den Medien. Das habe ich eigentlich mitnehmen. Das hat sich auch wahnsinnig gelohnt. Aber wir fangen natürlich an in Berlin am Samstag, am frühen Oben, wo die Schweiz gegen Italien shootet, das Spiel wird abpfiffen. Und irgendwie so nach einer Viertelstunde, gell, Thomas, haben wir uns gefragt, weiss Italien, dass der Match am Samstag ist und nicht erst am Sonntag? Die Schweizer sind unglaublich gut gewesen. Es geht dann bis zur 37. Minute. 31 Pässe spielen sich die Schweizer zu. Über 90 Sekunden haben sie den Ball. Und am Schluss ist es der Remo Freuler, der zum 1:0 trifft. Dann Abpfiff, zweite Halbzeit, 6 Italiener tun so, wie wenn sie wollen, Führer rennen. 4 machen das auch. Der Ball kommt zum Nicolo Fagioli. Und der ging dann auf Kniehöhe, genau auf der Granit Xhaka. Die linke Schweizer Seite macht, was sie in diesem Match eigentlich immer gemacht hat, nämlich was sie will. Am Schluss schreit der Xhaka dann zu gutem Glück dem Ruben Vargas noch zu, er soll jetzt endlich einmal schiessen. Und der macht das ziemlich gut, oben rechts über Gianluigi Donnarumma. Italien ist am Boden und ich glaube, dort ist es bis heute. Es ist schon ein sehr eindrückliches Spiel gewesen, von beiden Seiten. Und nachher sind natürlich alle Journalistinnen und Journalisten untergestanden, haben sich angeschaut, Italiener und Schweizer, und haben sich gefragt, sind die Italiener so unglaublich schlecht gewesen? Oder sind die Schweizer so unglaublich gut gewesen? Und mein Kurzfazit ist, es ist einfach ein bisschen beides gewesen, oder Thomas?
Nicht ein bisschen, sondern ganz klar beides. Eben, ich meine, es ist ja immer die klassische Frage, wenn du so einen Match siehst, sind die einen so gut und die anderen so schlecht, oder die anderen so schlecht. Und das mal ist es einfach wirklich beides gewesen. Also die Schweizer haben das hervorragend gemacht. Wahrscheinlich jetzt unabhängig von einem katastrophal schlechten Gegner, wahrscheinlich die beste Leistung von der Schweizer Nazi unter dem Jacquin. Man muss immer sehen, welche Bedeutung das der Match hatte. Also es war immerhin ein Achtelfinal von einer EM gewesen, mit Aussicht auf ein Viertelfinal gegen einen nächsten schlechten Gegner. Nein, aber sie haben es wirklich richtig gut gemacht, die Schweiz, und die Hand halt einfach wirklich richtig schlecht. Also es ist erschütternd gewesen, muss man sagen. Und ich weiss noch, vor einem Matchkollegen von der NZZ, ja, musst du schauen, die Italiener, die sind dann nicht so schlecht, musst du schauen, die und so, oder? Auch er hat seine Meinung müssen revidieren.
Ja, aber ich finde, man muss schon bei den Schweizer anfangen, bei der Leistung der Schweizer und bei der Art und Weise, wie sie das geschafft haben. Ich meine, in den letzten Jahren, eben die Schweiz, es war sechsmal in Folge im Achtelfinal gewesen, also es war grundsätzlich immer wieder gut gewesen, aber oft waren ja die Schweizer Matchen trotzdem so ein bisschen gewesen. Irgendwann hat man sich dabei verwünscht, auf dem Handy zu scrollen, Second Screen, man hat sich ein bisschen ablenken, weil die Unterhaltung, naja. Aber an dieser EM, es macht einfach auch Spass, dieser Mannschaft zuzuschauen, die Art und Weise gegen Italien, die sind hoch gepresst, die haben sich immer wieder den Ball erobern können, sie haben sich den Ball zugeschoben, aber nicht so langweilig, tiki-taka-mässig, da ist immer auch ein Gedanke dahinter gewesen, ein Plan, also es war wirklich sehr cool gewesen, zum Zuschauen, und das finde ich fast wirklich das Überraschendste. Ich meine, ja, Viertelfinal mit der Schweiz, das ist per se überraschend, aber eben die Art und Weise, also ich meine, die Schweizer werden jetzt abgefeiert auf Taktikblocks. Also es ist so ein bisschen fast mehr oder weniger das hipste Team von der EM, vielleicht noch gerade mit den Österreichern. Und das hat es ja auch noch nie gegeben. Und auch das ist einfach wirklich erstaunlich.
Du, es ist gut, erwähnst du Österreich, was man eben auch mit Österreich gemeinsam hat, das zumindest mein Eindruck am Fernsehen, das ist, dass man eine Mannschaft ist. Also ich finde, das merkt man bei Österreich ganz stark, der Zusammenhalt, den die haben. Und mittlerweile merkt man das auch bei den Schweizern. Eindeutig, was auch immer aus dem Herbst raus da entstanden ist, aber das ist gut. Und ich glaube auch, man muss, die Italiener haben keine riesen Mannschaft, das haben wir vor dieser Euro gewusst. Und ich glaube, sie haben so schlecht ausgesehen, weil die Schweizer so stark gewesen sind und sie halt nicht die individuelle Qualität auf dem Platz hatten, um da irgendwie mit einem Plan B eine sinnvolle Lösung zu finden und so zu reagieren, dass man den Schweizer wehtun kann. Ich glaube, die Nervosität war nicht viel gewesen, abgesehen von dem Kopfball vom Scher, wo man sieht, oh, das wird irgendwie eng bei dieser Flugbahn. Und sonst? Nicht, oder? Ist irgendjemand mal daheim? Oder? Also.
Nein, ich meine, sie haben sie in der ersten Halbzeit an der Wand gespielt und in der zweiten haben sie es kontrolliert wie eine grosse Mannschaft.
Ja.
Also ganz einfach, es hat jetzt Spass gemacht, wirklich Spass gemacht, dieser Mannschaft zuzuschauen, und sie ist, klar, die Spanier gestern Abend 4-1 gegen Georgien, aber wenn ich jetzt von den vier ersten Viertelfinalisten, die wir kennen, zu dem Aufnahmetermin, also ist sie klar, also knapp zwei Besten, also in Spanien würde ich jetzt sagen, ja, Schon noch ein Spürli vorne dran, und dann kommt aber gerade die Schweiz.
Ja, ich meine, die Spanier haben sich ja dann noch völlig, also man hat es natürlich schon unter den Turnierfavoriten gehabt, aber wo sie dann wirklich ganz ins Top-Level sind aufgestiegen, ist eigentlich mit dem Sieg gegen Italien, wo sie ja Italien auch keine Chance hatten. Und ich meine, der Schweizer Auftritt gegen die Italiener ist ähnlich gewesen, sie einfach ein bisschen mehr ihnen müssen zugestehen. Aber das waren vergleichbare Auftritte gewesen. Ich meine, auch da wieder, ich muss es echt wieder sagen, also wenn man sich das vor drei Wochen vor Augen geführt, ich meine, die Entwicklung, die ist schon unglaublich.
Aber wahrscheinlich hat es eben den miesen Herbst gebraucht, um auf so ein Level zu kommen, oder? Also irgendwie der Zustand von der Seich, den wir hier zusammenschütten, geht nun wirklich nicht. Plus Kombination, Motivation, Euro, dann noch in Deutschland, etc. etc.
Das sagt einer, der FCB spielt, sieht quasi tagtäglich.
Auch für den FC Basel scheint irgendeiner wieder die Sonne, Thomas, ganz sicher.
Ja, aber ich meine, ohne den Herbst gibt es ja die EM nicht. Ich meine, das hat ja der Chaka gestern ausgeführt. Es ist ja so, ich meine, der Herbst, der führt ja dazu, dass man einem Jacky einen anderen Assistent an die Seite stellt. Einen, den man wahrnimmt, einen, den man schon kennt. Einen mit einem Leistungsausweis, das funktioniert hervorragend. Ja, Thomas, ich bin nicht der grösste Fan von Contini, aber ich habe immer gesagt, er ist sehr ein solider Trainer für die Super League, mehr nicht.
Jetzt ist er ein solider Assistenztrainer für die Nazi.
Er ist ein sehr, sehr guter Assistenztrainer für die Nazi, für Murat Yakin, muss man sagen. Ich glaube, die Änderung ohne ihn zu erklären, das wär falsch, hat sicher einen grossen Anteil. Eben, der Herbst hat dann auch dazu geführt, dass sich die Yakin und der Chaka wieder zueinander führen, dass man eine Rolle findet für den Chaka, ein System, wo er wirklich kann aufblühen wieder. Ist ja ähnlich auch wie das in Leverkusen. Also ich glaube, ohne den Herbst gibt es einfach die EM nicht, fertig. Wenn sie da erst werden, sich so ein bisschen durchmogeln, die EM, man tut sich alles schön reden, dann wären wir jetzt los.
Also der Granit hat gestern die schöne Formulierung gebraucht, dann hat sie zweimal gebraucht. Der Herbst hat nicht Augen geöffnet und dann ist er sofort aber ins Ich reingegangen und hat gesagt, der Herbst hat mir die Augen geöffnet. Und ich habe das gestern, also der Granit ist sowieso, wenn er ein bisschen Zeit hat zum Schwätzen, ist es immer toll zum zuzuhören, weil er halt sich überhaupt nie hinter Floskeln versteckt. Und dann hat er gesagt, es hat mir die Augen geöffnet, dass ich auch als Captain nicht das abgeliefert habe, was die Mannschaft braucht. Also, dass er, ich habe das so verstanden, dass er eigentlich im Herbst so wie gefunden hat, hey, aber ich bin doch hier jetzt der grosse Granit Xhaka und können wir mal so shooten, wie ich will und auf meinem Niveau, könnt ihr alle bitte mal auf mein Niveau raufkommen, aber so, eben so, irgendwie so aus einer fordernden, trötzelnden Art und dass aus ihm jetzt so ein unterstützender Captain geworden ist, wo jetzt wirklich eben die ganze Mannschaft auf sein Level aufhebt. Und warum ich jetzt weil er eigentlich euch hier habe, ist aber gesehen, weil wir ja die Live-Aufnahme hatten.
Er redet, merkt ihr das? Er redet wie der Xhaka. Damit wir auf dieses Level raufkommen, Florian.
Du meinst den Dialekt, oder was? ja, St. Hans-Dialekt. Nein, wir waren im Kaufleuten gewesen und ich habe euch dort ja probiert, so positive Punkte abzuringen, was könnte geben vor dieser Euro mit Blick auf die Schweizer Nationalmannschaft. Und die sind alle wahnsinnig negativ geblieben. Und der Murat Yakin hat ja eigentlich bei euch jetzt nicht wahnsinnig viel Kredit gehabt. Wenn wir jetzt alle hier ansitzen und uns Aschen aufs Haupt streuen, ich kann immerhin behaupten, ich habe dann noch den Artikel geschrieben, wo gestanden ist, klar können die Schweizer im Finale kommen, also ich bin ein bisschen safe. und ich finde, sie treten wirklich genau so auf, wie ich das dort gehofft habe in diesem Artikel, dass sie eben genau die Sachen mitbringen, ein relativ einfaches System, defensiv kompakt und dann die Stammspieler, die einfach super in Form sind, plus, aber diesmal muss man sagen, plus ein Trainer, der ja jedes Mal ein bisschen Kniff aus dem Hosensack zaubert, der funktioniert.
Und darum nur schnell, wir können erst, dass wir uns alle Asche überhaupt schütten, zu dem können wir noch kommen, aber das mit dem einfachen System, da bin ich nicht mit dir einig. Also die Engländer spielen ein einfaches System oder gar kein System, die stellen einfach irgendjemand auf den Platz und sagen, macht, dort ist nichts dahinter, wo einstudiert wirkt, nichts, was irgendwie wirkt, als wäre eine Idee dahinter. Und das ist bei den Schweizern natürlich ganz anders. Also für mich spielen die eines der komplexesten Systeme der EM. Schon nur, wie sie immer wieder die linke Seite überladen mit einem linken Innenverteidiger Rodriguez, der immer wieder sehr weit vorkommt, mit einem Ebischer, der in die Mitte zieht und so weiter. Mit ganz vielen Spielern, die immer wieder Positionswechsel. Also für mich spielt die Schweizer mit dem besten Fußball der EM und da ist nichts Einfaches dahinter.
Nein, ich kann nicht sagen, dass sie kein guter Fußball spielen, aber das 3-4-2-1, das kennen halt viele Spieler und du kannst die in der Defensive relativ schnell in die Fünferkette fallen. Und man merkt ja, dass jeder Schweizer seine Position kennt. Und dann haben sie natürlich die Rotationen vorne drin, ja, die gerade gegen Italien super gesehen sind. Ja.
Ja, die Frage ist ja, wer hat den grösseren Anteil an dem Zusammenkommen zwischen von Xhaka und Yakin? ist es die Einsicht vom Jakin, los, ohne Granit, dass das funktioniert, wird die Mannschaft nicht funktionieren. Also muss ich mich auf ihn einlassen. Hat der Granit seinen Willen können durchsetzen, beispielsweise vom System her, wo er halt in Leverkusen von Leverkusen her kennt. Oder hat er sich einfach mit Hut und Haar quasi dem Trainer ausgesetzt? Das würde ich jetzt mal nicht annehmen. Ich glaube, es gibt einfach zwei ganz zentrale Ereignisse. Das ist das eine ist halt, ja, die Installation von Giorgio Contini als Assistent. Und das andere ist das Zusammenkommen von Xhaka und Yakin. Es ist natürlich dann auch, dass dann ein Spieler wie der Manuel Akanji mitzieht, wo der quasi zweitwichtigste Feldspieler ist. Das sind dann schon ganz wesentliche Faktoren für die Mannschaft, dass das jetzt einfach harmoniert. Aber eben die Frage ist, wir können möglicherweise nicht beantworten, hat eigentlich mehr der Xhaka seinen Willen können durchsetzen oder der Yakin.
Ja, plus wie viel Einfluss ist Contini, oder? Also gerade wenn es ums System geht, was man macht auf dem Platz, ist das sogar eher in seine Handschrift, gerade mit dem Ball. Oder ist das auch am Yakin seine Idee unterstützt von Contini? Das werden wir zumindest während der Euro wahrscheinlich nicht erfahren. Aber solange sie so spielen, spielt das auch keine grosse Rolle.
Es spielt im Prinzip auch keine Rolle. Entscheidend ist, dass die zusammengefunden haben, die zwei Alpha-Tierli.
Und das, was halt uns ein bisschen abgeschreckt hat, zu meinen Jubelarien, glaube ich, zu verfallen, ist halt schon die offensive Harmlosigkeit, die von dem Turnier gezeigt haben, wo wir gesagt haben, so wird es einfach schwierig. Wir haben auch gesagt, ich meinte, zumindest ich habe die Bemerkung gemacht, dass sie tun. Also wir haben sie ja grundsätzlich alle weiter gesehen, also alle im Achtelfinale gesehen in dieser Gruppe. Dürfen wir uns schon ein bisschen in Schutz nehmen, sind aber wenig begeistert gewesen. Ich habe beispielsweise gesagt, mit dieser Turniererfahrung, die sie als Mannschaft haben, ist das klar, dass sie den Achtelfinale schaffen. Und das ist vielleicht auch etwas, was jetzt, ich sage jetzt mal, dem Gegner auf gewissen Positionen, wo der Gegner auf gewissen Positionen nicht gleich können mitheben, oder? Wo man jetzt gehabt mit Italien.
Also einen Torjäger haben sie immer noch nicht. 7 Goal, 7 verschiedene Torschütze. Jetzt kannst du sagen, das ist auch super.
Aber sie machen Goal,
oder? Sie machen Goal, das ist eigentlich das Entscheidende, oder? Aber sie können sich nicht auf einen verlassen, wo sie in der Not trägt.
Aber das kann ja niemand. Also ich meine, der beste Torschütze nach jetzt 4 Spielen ist Musiala mit 3 Goal.
Mikael Tatsene, nicht vergessen.
Ja, genau. Und also eben, ich meine auch die Spanier, jedes Team mehr oder weniger, wo man durchgehen kann, denen fällt so der Mittelstürmer. Vielleicht ist jetzt der Harry Kane doch noch aufgewacht durch sein Goal in Verlängerung. Wir werden es sehen am Samstag. Aber ja. Ich meine, diesen Mangel, den haben jetzt wirklich nicht nur die Schweizer. Und da möchte auch der Embolo noch rasch vielleicht in Schutz nehmen. Also, ich habe trotzdem gefunden, logisch, er hat die grosse Chance, die man machen kann. Und ich habe ihn trotzdem relativ gut gefunden. Also, gerade vor dem 1-0 hat er natürlich einen wichtigen Part, dass er dort überhaupt mal den Ball halten kann. Er tut ihn ja so ein bisschen mit dem Kopf verarbeiten und leitet ihn dann weiter. Das ist gut. Das ist genau das, was ein Mittelstürmer machen muss. Und dann macht er eben den Lauf, zieht zwei Verteidigungen mit. Unter das überhaupt entsteht ein Loch für einen Freuler. Also klar, eben, eine Stimme wird an den Goal gemessen, aber ich finde, so ein bisschen die anderen Sachen hat er jetzt in diesem Match für mich relativ gut gemacht.
Ja, und am Schluss, solange du Goal schiessst, spielt es keine Rolle, was sein Anteil ist mit seiner Arbeit, oder? Also, dass er nicht der Torjäger ist, dass er zwar vielleicht der Stürmer ist, der am meisten mitbringt in dem Kader, rein von der Erfahrung, Postur, allem, was man schon gesehen hat von ihm, das haben wir auch gewusst. Aber wir haben auch gewusst, der wird nicht Torschützenkönig von dieser Euro. Oder? Das wäre eine Überraschung gewesen.
Gut, das wäre jetzt noch eine schöne Zugabe gewesen, wenn wir noch dann würden wir sicher Europameister werden.
Aber ich finde es jetzt noch schön, wie wir über den Breel Embolo reden, nachdem ich euch ja gesagt habe, dass ich über den Murat Yakin reden möchte. Die haben eigentlich eine Ballzirkulation wie die Schweizer Nationalmannschaft im Angriff vorne, oder? Plötzlich hat jemand anders den Ball.
Nein, ich sehe jetzt keinen Grund, zum Asche übers Haupt zu streuen. Weil das, was ich dort im Herbst, im November geschrieben habe, das war einfach ein Zustand, ist einfach eine Analyse vom Zustand gewesen, wie es einfach nicht mehr hätte können weitergehen. Ganz einfach. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt nötig hätte und quasi ein, was macht man damals so mea culpa und auf Knie gehen und so, sehe ich jetzt keinen Anlass dazu.
Aber er hat schon einen sehr guten Auftritt, oder? Und ich, man schwätzt jetzt nicht über Brüllen und grüne Pullover.
Nein, das habe ich sowieso gut aus. Das passiert immer nur an einer EM oder WM, wenn man solche Geschichten schreiben. Es ist halt Social-Media-Welt. Nein, er macht es wirklich richtig gut. Und er ist auch an all diesen Pressekonferenzen, die ich jetzt nach diesem Match gesehen habe, er ist sehr, sehr kontrolliert, er gibt sich Mühe, gute Antworten zu geben, er ist nicht euphorisch, du hast das Gefühl, er ist so richtig jetzt angekommen als Nationaltrainer, wie man muss sein an einem Turnier. Also er hat immer die richtigen Entscheidungen getroffen, wie viel Berater vom Contini, das ist ja nicht wichtig. Es ist ja ein Team, das betonen sie ja auch immer, aber ich meine, im ersten Match mit Ebischer und Uhr, im zweiten Match gegen Schottland mit dem Shaqiri, im dritten Match mit dem System, das sie gespielt haben, wie sie die Deutschen attackieren aus der Abwehr raus, und jetzt gegen Italien, ja, hat er halt auch wieder die richtige Taktik gehabt, die Italiener gerade unter Druck zu setzen, von Anfang an dominant spielen. Das Mal haben sie eben wirklich dominant gespielt, anders als ich das so in der Wahrnehmung habe während der Qualifikation. Das war jetzt wirklich dominant gewesen. Also bis jetzt, macht das taktisch sehr gut und sind seine Auftritte sehr gut.
Sind wir ehrlich, er ist ja wirklich nicht zu wiedererkennen. Also der alte Akin, der hat jetzt so irgendwie gegen die Italiener rechts ins Mittelfeld. Der Widmer war ja gesperrt gewesen. Und die Frage können wir ja vielleicht auch noch beantworten. Was macht man jetzt eigentlich denn mit dem Widmer gegen England? Aber der hat gefehlt. Und ich glaube, der alte Akin, der Akin von früher, der hat jetzt dort eben den Stergiu vielleicht hergestellt. Ein Spieler, der mehr oder weniger die Position auch so ein bisschen spielt, mehr die defensivere Variante, wo eben in diesem Turnier auch hat gezeigt, dass die Aufgabe für ihn vielleicht ein bisschen zu gross ist. Aber was ein ja auch immer wieder jetzt ausgezeichnet hat an diesem Turnier, ist die Akin, dass er eben die mutige Variante gewählt, die offensive Variante, die positive Variante. Und ja, es ist wirklich erstaunlich, aber jeder Entscheid bis jetzt mehr oder weniger ist richtig gelegen und ist aufgegangen.
Also er ist schon auch noch wieder zu erkennen. Also bei allem Positiven, was jetzt ist, also er ist immer noch, also nicht, dass es keine Halbsätze mehr gibt, wenn er Antworten gibt. Also er hat gerade jetzt wieder nach dem grossen Sieg gegen Italien denkt. Das sind Sachen, da wird er sich nicht mehr 180 Grad können verändern. Aber das ist auch okay. Was er jetzt wieder ein bisschen hat, ist das, was man am Anfang auch gehofft hat und gesehen hat, ist so ein bisschen die jakinsche Gelassenheit, die Lockerheit, die auch wieder so ein bisschen die Aura, wo eben gerade auf der Position von einem Nationaltrainer, glaube ich, kann viel bewirken, weil du ja nicht kannst jeden Tag mit der Mannschaft arbeiten über einen langen Zeitraum, nicht der Fußball unbedingt kannst neu erfinden bei allem, was man jetzt taktisch gemacht hat, aber wo irgendwie eben kannst in eine positive, vielleicht auch selbstbewusste Richtung die Mannschaft lenken, und das scheint jetzt wieder, der Input scheint jetzt wieder vorhanden zu sein.
Florian, du hast ja eine Theorie zum Akin. Du hast eigentlich, glaube ich, gestern nur mit dem Thomas teilen lassen, aber neben uns in den Chat reingehauen. Aber vielleicht kannst du die noch ein bisschen ausführen.
Ja, also mir ist es aufgefallen, hat das, glaube ich, gesagt, vor dem Italien-Spiel, das ist ja ein Spiel, das Freude macht, das vorzubereiten. Das war eine Aussage gewesen, und eine andere. Das ist auch immer, das sind Aussagen, alle, die wirst du ja vom FC bekennen. Das ist immer, wenn es in der Europa League Richtung Halbfinale gegangen ist oder Champions League oder so, hat er das auch immer gesagt. Oder immer, wenn ein grosser Gegner kommt, ja, das macht Freude, das vorzubereiten. Und das andere ist gewesen, hat er gesagt, ja, dort hat jemand den Fehler gemacht und hat zwei Fragen gestellt, und dann bekommt man nie eine Antwort bei ihm. Dann sagt er immer irgendwie etwas Drittes. Dann hat er das so verstanden, als sie gefragt wurde, ob das jetzt sein schönstes Spiel wird als Nationaltrainer. Das ist gar nicht gefragt worden. Und dann hat er gesagt, ja, als Nationaltrainer hat man immer Highlights. Außer jetzt die Qualifikation. Dort haben wir uns wirklich müssen durchzwingen. Und das kann man jetzt so interpretieren, man hat sich müssen durchzwingen, weil es fußballisch nicht gut gelaufen ist. Aber ich habe dann sofort, und das ist vielleicht ein bisschen fies von mir, das Gefühl, ja, man hat dann eben, hat er das gegen nach dem Spiel gegen Belarus gesagt, dass man gegen so Teams die Offensive gar nicht muss vorbereiten muss?
Nein, Defensive nicht muss vorbereiten.
Also die Defensive nicht muss vorbereiten. Das war gegen
Weißrussland, nachdem es noch mit Ach und Krach ein 3-3 rausgeholt haben. Und nur als Klammer, Florian, ich habe dann beim nächsten Zusammenzug gefragt, wie ich das eigentlich meine. Und er hat eine 5-minütige Antwort gegeben. Und ich bin nachher so gescheit wie vorher, also gar nicht. Gut, Klammer zu.
Ja, und dann habe ich gedacht, ja, der Murat Yakin ist schon als Spieler einer für die grossen Match. Oder wenn die Champions League Gruppenphase war, dann hat er sicher am Samstag nicht auf der Breite in Schaffhausen gespielt, weil dann hat er immer die Muskeln gespürt gehabt. Und er ist offensichtlich auch als Trainer einer für die grossen Auftritte. Und da passt er an. Er passt an die Endrunde. Und Thomas, du sagst, es ist Gugus. Aber nein, das hat auch damit zu tun. Er tritt an die Seitenlinie. Ich weiß nicht, die britischen Medien sehen in ihm jetzt so den eleganten Bond-Bösewicht mit dieser Brille, mit den weissen Silbersträhnen im Haar, mit dem grünen Pulli. Er hat die Aura von einem Sieger. Und das hat auch einen Einfluss. Er wird als das wahrgenommen und er fühlt sich in dem Moment innen wohl. Und wenn sich der Murat Yakin wohl fühlt, dann ist er gut. Dann gibt er jedem das Gefühl, dass er ihn versteht, dass er ihn mag, dass er genau das, dass der Murat genau das will, was er auch will. Dann kann er ein positives Grundgefühl vermitteln. Und das positive Grundgefühl ist da. Und was ich auch glaube, ist, dass man jetzt beim Schweizerischen Fußballverband tatsächlich, wir haben uns immer ein bisschen lustig gemacht über die Analyse, dass eigentlich alles super war, außer der Assistenztrainer und das Resultat, dass man beim Fußballverband gemerkt hat, was er an Assistenten, an Hilfe neben ihm braucht. Und ich glaube, da gehört nicht nur der Giorgio Contini dazu, sondern da gehört auch das Analyseteam dazu, wo eben sagt, hey, in der Serie A haben wir im Fall einen Spieler und den könnte man im Fall polyvalent auch so einsetzen, weil der hat so viele Läufe, der ist so schnell. Und dann hat er auf dem Feld einen Granit Xhaka und einen Manuel Akanji. Der Jan Sommer hat das schöne Wort gesagt, die Stimmung im Team sei erfolgsorientiert. Das merkt man auch. Man merkt, die Mannschaft, die will jetzt da richtig weit kommen. Also man hat wirklich so das Gefühl, es sind wahnsinnig viele Puzzleteile, die im Moment ineinander reingreifen.
Ja, und am Schluss ist es halt dann wie oftmals, es gibt so einen Flow, es entsteht irgendetwas, es wird wie zu einem Selbstläufer, wo du gar nicht mehr viel musst erklären eigentlich. Also das ist ja, sagen wir es jetzt mal auf Superliga, aber da die FCZ sind Meistertitel im 22. Das sind genau so Momente, wo du einfach gar nicht mehr kannst erklären, warum läuft es jetzt. Weil du nicht mehr gar kannst erklären, manchmal, wenn es nicht läuft, wo hakt es. Und die Schweiz ist jetzt genau in dem Zustand. Und darum ist ihnen alles zuzutrauen.
Und es gibt gute, klar gibt es gute und weniger gute Trainer. Aber ich glaube, in erster Linie gibt es vor allem Trainer, die zum Zeitpunkt X passen und andere, die zum Zeitpunkt Y nicht passen. Jetzt kann man fast sagen, Ende Herbst hat der Murat Yakin in dem Umfeld, so wie alles war, nicht mehr passt. So wie hingegen jetzt an diesen kleinen Schräubchen gedreht worden ist, vielleicht sind sie ein bisschen grössere, passt es super. Ganz egal, ob er jetzt ein Riesentrainer ist oder nicht, aber einfach die Kombination, das alles passt jetzt. Es kann sich auch wieder ändern, wie so in manchem Trainerleben.
Soll sich jetzt einfach am Samstag noch nicht ändern.
Die werden schon liefern. Die Frage ist, ob es reicht, oder?
Auf das können wir vielleicht noch schnell noch kommen. Ich würde noch gerne auf der Michel Aebischer zu reden kommen. Weil man sitzt im Stadion und man sieht mehr als am Fernsehen, aber man sieht halt dann trotzdem nicht alles und merkt, man hat so ein Gefühl. Und ich weiss, der Thomas und ich haben ja dann in der Nacht eben noch die Noten gemacht. Und ich habe Michel Aebischer eine 5er Welle gegeben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, der ist gut gewesen. Und der Thomas hat ihn nicht so gut gefunden. Ich glaube, am Schluss haben wir dann, ist es irgendwie 4,5 geworden oder so etwas. Ich weiß gar nicht, was wir ihm gegeben haben. Der Thomas mit seinem Droht hat, der hat jetzt auch noch einen zu gut.
Hast du den ausgespielt? Nein, ich habe noch nicht ausgespielt. Ich habe eigentlich immer noch 4 zu gut. 4 Joker. Wie sagen wir dem?
Du drohst sie immer an, ein Veto. Du drohst sie immer an, nutzt sie nicht.
Das beeinflusst dich letztlich durch das, oder? Der ja, Drohung. Ja, genau. Selbe. Manipulativ von Thomas.
Und dann bin ich go die Basslinie anschauen von diesem Schweizer Spiel. Und das ist schon faszinierend. Also die meisten Pässe spielt der Granit Xhaka auf der Michel Aebischer. Und zwar eigentlich seit er jetzt auf dieser linken Seite shootet. Es gibt ein Match gegen Schottland, weil der Granit dort nicht so viel Ball hat. Und sonst sind ja eigentlich die meisten Pässe häufig zwischen irgendwie zwei Innenverteidigern, wenn man sich durch den Ball so hin und her schiebt. Bei der Schweiz, seit der Michel Aebischer shootet, ist es Granit Xhaka auf Michel Aebischer. Und wenn man nachher das ganze Spiel nochmal so ein bisschen durchscrollt, stellt man fest, alles geht über die linke Seite. Das hat ja der Murat Yakin nach dem Match auch festgestellt. Und es fällt ja auch das zweite Goal, auch über die linke Seite, auch mit dem Aebischer. Und das ist schon, also dem seine Passsicherheit, also natürlich der Granit mit dem linken Fuß ist er eher, natürlich spielt er eher auf links, weil es einfacher ist, den Ball nur um den Gegner herum zu biegen, sozusagen, mit dem Effe. Aber der hat schon das Spiel von dieser Mannschaft prägt er viel mehr, als man eigentlich das Gefühl hat.
Ja, es sind ja nicht so nur kleine Pässe. Also es ist ja nicht eine hohe Passquote, weil man einfach am Mitspieler mit überschiebt. Oder? Also er hat ja auch den super Pass, den überraschenden Pass auf Embolo, wo halt dann das Goal nicht macht. Er hat ja immer wieder im Verlauf von diesem Turnier hat er die super Schnittstellenpässe drin gehabt. Aber es ist halt irgendwie auch ein bisschen typisch für den Aebischer, dass er halt dann auch angefangen hat, als ich Nota gesehen habe, er ist eher zu tief. Aber es ist halt irgendwie typisch, er war nie der Fußballer, der ins Auge sticht. Und durch das wird er halt immer wieder ein bisschen unterschätzt. Aber er, ist natürlich, er hat sich enorme Rolle erspielt in dieser Mannschaft. Und sich die Schweizer Mannschaft jetzt ohne ihn dort links in dieser Rolle vorzustellen, ist relativ schwierig für die Zukunft.
Ich sage immer bei den Noten, man muss auch noch Steigerungspotenzial haben.
Ja, genau. Nach dem dominantesten Auftritt von einer Schweizer Nationalmannschaft.
Ja, du siehst, was ich das impliziert, dass ich, was ich dieser Mannschaft noch zutraue. Habe ich jetzt gut rausgeredet?
Hast du gut rausgeredet, ja.
Es gibt ja noch einen anderen Mittelfeldspieler, wo man bis vor kurzem auch gesagt hat, ja, man sieht aber nicht so genau, was er macht, aber wahrscheinlich macht er schon viel Gutes. Und ich habe beim Remo Freuler schon vor dem Goal jetzt in dem Match das Gefühl gehabt, ich sehe den. Also ich habe auf einmal auf der rechten Seite draussen irgendwie gesehen, rumwuseln und habe gedacht, hey, ich glaube, der macht einen guten Match. Dass er natürlich dann auch noch das Goal macht, das habe ich jetzt nicht vorausgesehen. Aber ja, in diesem Match hat man ihn gesehen und ich sage, der Thomas erwartet einfach von Michel Aebischer im nächsten Match halt etwas Ähnliches.
Ja, der Freuler war jetzt genau das gewesen, ein Maler, wo ich in ihn steckt. Er hat sich nicht immer im Schatten vom Xhaka versteckt und einfach, ja, da ist der Chef und ich bin sein Adlat. Nein, jetzt hat er auch, jetzt ist er spürbar gewesen und eben das Goal, wie er es macht, ist halt typisch für die ganze Leistung jetzt von Freuler gegen Italien. Und das ist das, was ich einfach von ihm mehr würde erwarten. Nicht nur würde, sondern mehr erwarten.
Ich habe die ganze Sequenz mehrfach angeschaut, weil zuerst schon ich Pass zählen wollte, ob es wirklich 31 gewesen sind, weil das hat der Freuler irgendwie unten in der Mixzone plötzlich gesagt, da habe ich die Statistik gesehen. Und dann habe ich gesehen, wie hat er sich eigentlich bewegt. Und dann hat es mich interessiert, was macht er eigentlich sonst so. Und es ist also schon, eben, sie haben 90 Sekunden den Ball. Und in diesen 90 Sekunden zieht er dreimal in italienischen Strafraum. Und beim letzten Mal bekommt er ihn dann. Er bietet sich, bevor dass er in den Lauf macht, in den Strafraum, ist, bietet er sich mal ganz rechts außen an. Er bekommt gar nicht so häufig den Ball. Der Ball geht die ganze Zeit zum Xhaka, ich glaube, es 5 oder 6 Mal in dieser Zeit. Und er spielt ihn dann halt immer zum Aebischer. Nein, schon nicht immer. Aber und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das eben auch, wenn ein Match nicht gut läuft. Und was schwätze ich zu lang? Oder was
nein,
ist
nein, alles Gute. Thomas will ein Bier trinken, das da zufällig auf der Ablage
hintersteht. Ich habe eine ungeheure Entdeckung gemacht in dem Podcast-Raum, dass da ein angefangenes Sixpack quellfrisch rumsteht. Also ist auch, okay. Ja.
Das spricht aber Band über unser Podcast-Team.
für das Podcast-Team? Ja, ich muss mal mit der Miriam ernstes Wort reden. Gut, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Das ist gut. Was ich wollte sagen ist, ich habe dann gedacht, natürlich ein Match, wo es nicht gut läuft und wo der Ruben Vargas nachher den Ball verstolpert, sieht man ja dann halt am Schluss, schaut man die Sequenz nicht mehr an, sieht nicht, dass der Remo Freuler dreimal in den Strafraum hineingesäckelt ist und hat nie den Ball bekommen, oder? Ist halt gar nie in Ballnähe. Also von dem her, ich habe dann gedacht, das ist vielleicht, ja, vielleicht ist es auch wegen dem, wenn Match gut laufen hat, bekommt er dann halt den Ball, wenn Match nicht gut laufen, säckelt er genau gleich, aber logisch sieht man ihn nicht, weil er ist halt nicht im Ball nahe. Aber das ist jetzt nur so eine These, die ich da in der Runde werfe.
Aber du hast jetzt,
Thomas hat schon viermal Luft geholt.
Ja, aber du hast jetzt beispielsweise im Schottland-Match, bist du explizit der gewesen, der ihm das vorgeworfen hat, dass er nicht in die Lücke gesprungen ist, die entstanden ist, weil der Xhaka aus dem Spiel genommen worden ist von McTominay.
Ich glaube, bei dem Match, wenn der Xhaka aus dem Spiel genommen wird, dann kannst du das eigentlich nicht machen. Also das nützt dir nichts, wenn du dreimal irgendwo...
Ja, weil in dem Match natürlich auch nicht 31 Pässe in Folge hast. Also ich würde jetzt mal geschätzt sagen, dort ist der Rekord vielleicht bei 12 Pässen gelegen. Und es gibt natürlich noch gar nicht die Möglichkeiten, die Läufe zu machen, je nachdem, oder?
Das schon, aber es heisst ja nicht, dass ich Verantwortung übernehme, wenn ich dreimal innerhalb von einer gleichen Sequenz in den 16er reinrenne, sondern dann will ich ihn einfach einmal dort spüren, wo er seinen Wirkungskreis hat. Und ich habe einfach das Gefühl bei ihm, ich könnte vielleicht sagen, ich liege komplett falsch, dass er sich zu gern, zu oft hinter dem Xhaka versteckt hat, zu sehr die Rolle vom Assistent spielt. Statt dass er selber Unternehmungsgeist zeigt. Vielleicht interpretiere ich da etwas falsch, vielleicht mache ich ihm einen Vorwurf, der nicht korrekt ist, aber das ist mein Gefühl. Weil es steckt mehr in dem Spieler drin.
Hankerum, es braucht ja in einer Mannschaft ganz verschiedene Typen mit ganz verschiedenen Rollen. Und es kann ja gar nicht jedes Alpha-Männchen sein, der den Ball anzieht wie ein Magnet, wie der Xhaka. Es braucht die anderen Leute. 90 Minuten, da bleibt nicht Zeit, dass jeder die ganze Zeit den Ball in seinen Füßen haben kann. Und vielleicht tut man ja darum auch so ein bisschen unrecht. Ich habe nach dem Match mit dem Osho geredet und er hat eben auch explizit den Freuler rausgehabt. Er hat gefunden, als Trainer ist genau das der Spieler, den er Weige haben will. Er wüsste, er kann sich auf ihn verlassen, er wüsste, was kommt, er weiss, was er bringt. Und das vergisst man eigentlich trotzdem beim Freuler. Er hat ja auch gegen Serbien gesehen, oder? Der WM 2022 ist er gewesen, wo das entscheidende Goal geschossen hat. Er muss sehr ein wichtiges Goal geschossen. Also ab und zu steht der Freuler auch noch am Ende vom Angriff und kann den vollenden.
Aber ich glaube, wichtig ist, dass er in diesen Momenten erkennt, wo sie ihn in einer auffälligen Rolle braucht. Also, das hat er, glaube ich, gegen Schottland nicht wirklich erkannt. Ich glaube, die Kritik ist durchaus berechtigt. So wie das Italien-Spiel läuft, hat er die Möglichkeit jetzt gehabt. Oder ist halt das, was der Florian sagt, vielleicht der Richtige. Eben, der läuft dann viel in die Räume. Aber wenn das Spiel funktioniert, ist das gut, weil dann kommt er dann auch irgendwann an den Ball. Wenn nicht, dann sieht man ihn nicht. Vielleicht eine Frage vom noch ein bisschen abwägen, wenn braucht es mich in einer auffälligeren Rolle, wenn nicht. Aber die Leistung gegen Italien, die war aller Ehren wert gewesen, oder?
Ja, gegen Italien hat sie natürlich genau so gebraucht, oder? Und gegen Italien hat man auch gesehen, wenn der Xhaka so dominant spielt, aber nicht der Italiener dann trotzdem nicht irgendwie auf die Andeckung geht, irgendwann einmal fangen sich dann alle so ein bisschen um den zu kümmern und dann nutzt das an dieser Euro auch ganz geschickt aus. Er geht dann so wie manchmal so ein bisschen nach rechts raus auf die Seite und, also nicht ganz raus, aber so ein bisschen auf die Seite und dann ist es so ein bisschen wie ein Vorhang, wo er läuft. Und dann ist hinten der Akanji, wo das wahnsinnig gut sieht, wenn der Vorhang ein bisschen offen ist von diesen Mittelfeldspielern. Und dann spielt er eben genau den Ball zwischendurch, wie dort auf der Embolo vor dem 1-0, wo er 6 Italiener überspielt mit einem Pass, oder? Irgendwelche ex-deutsche Nationalspieler mit ihrem Packing hat eine wahre Freude. Ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast das war. Es hat einer gesagt, die Schweiz gehört zu den wenigen Teams und der Euro, wo ein bisschen wie ein Clubteam wirkt. Es sind nicht die ganz komplizierten Abläufe. Es ist nicht das Bologna. Das hat zum Beispiel, habe ich den Doi gefragt nach dem Match. Ist das jetzt, weil sie vorne so viel Wechsel haben oder also so viel rotiert sind? Auch beim 1-0 ist ja der Dan als rechter Verteidiger plötzlich irgendwie auf Höhe vom Mittelstürmer. Habe ich gesagt, ist das jetzt ähnlich wie in Bologna? Ich habe gesagt, nein, das ist also schon nochmal etwas ganz, ganz anderes. Oder? Also dort wird jetzt viel kompliziertere Bewegungen drin und so. Aber die Schweiz tritt auf in ein Clubteam und das an einem Endturnier, das bringt einem weit.
Und einmal haben sie es nicht gemacht, das war gegen Schottland. Und klar, der McTominay, der dort dem Xhaka die ganze Zeit auf den Füßen ist gestanden, das ist doch vielleicht der Hauptgrund, aber für mich wird der Grund auch ein bisschen überschätzt vielleicht. Also, ich meine, dort hat eben auch der Shaqiri gespielt von Anfang an. Und ja, jetzt im Nachhinein kann man sagen, das ist aufgegangen. Aber dort hat natürlich auch ein Stürmer gefehlt, vorhin, der die Ball kann halten kann. Und du brauchst eben genau so einen, der die Ball vorne kann halten, dass jeder kann aufrücken kann, dass der Ball in der eigenen Linie bleibt, wie eben das 1-0, wie der Embolo dort arbeitet für einen Fröhler. Ohne Embolo gibt es das gar nicht, mit dem Shaqiri gibt es das gar nicht. Also da ist für mich vieles dazugekommen. Ich meine, dort, ja, ist jetzt die Frage, seitdem spielt der Rieder. Er ist auch so einer von diesen Überraschungsleuten in diesem Schweizer Team. Ja, eine katastrophale Saison, also gemessen seinen Ansprüchen, sagen wir es mal so, in Rennes. Natürlich, er war schon noch verletzt gewesen, und trotzdem, Rennes geht nichts ab nach einer Saison zu Stuttgart. Das sagt auch schon vieles. Und jetzt ist plötzlich der Rieder da und ja, macht ein super Match, jetzt auch vor allem gegen Italien. Ich weiß nicht, ob er am Schluss endlich den meisten Kilometer hat zurückgelegt, aber er erobert eben viel Bau und wenn er den Ball hat, hat er eben auch nicht Angst. Oder? Er weiss, etwas mit dem Ball anzufügen. Sprich, man hat ein Mittelfeld, wo eigentlich mehr oder weniger alles zentrale Spieler sind, wo aber zwei davon auf fremden Positionen spielen. Also wenn man jetzt den Rieder und den Roy tauscht, und das geht voll auf, weil man eine extrem ballsichere Mannschaft hat. So eine sichere, ballsichere Schweizer Mannschaft wie, weiß nicht, schon lange nicht mehr, sagen wir es mal so.
Ist aber auch Zeit geworden, dass ehemalige IB-Spieler eine Rolle spielen in der Nationalmannschaft, oder?
Oh, jetzt kommt der Basler wieder.
Ich kann mir es noch leisten, wenn es um die Nationalmannschaft geht.
Ja, es hat ja doch immerhin ein paar...
Es hat zwei, drei.
Es hat immerhin noch ein paar mit Basler Vergangenheit, das ist ja so. Also der Rieder hat nicht den meisten Kilometer ist er gelaufen. Also behaupte jetzt mal, wenn er in der 70.
Stimmt.
ausgewechselt wurde.
Im Schnitt, egal. Im Schnitt pro Minute.
Aber er hat in der ersten Halbzeit am meisten... sicher am meisten zurückgelegt.
Ja, also zur Pause war er schon bei 6 Kilometern gewesen und der Fröhler war mit 5,88 hinten dran gewesen. Und ich weiss gar nicht, ob in dieser Top 10 irgendein Italiener auftaucht ist oder so, weiss ich nicht.
Was sind 6 Ex-Basler als Info für den...
In der Startelf oder wie?
Für den Oli, ja. Sommer, Schär, Akanji, Endoi, Xhaka, Embolo.
Und den Nationaltrainer.
Und den Nationaltrainer.
Und jetzt spielen wir gegen England. Und was machen wir jetzt? Eben, du hast es ja gesagt, Dominik, mit dem Silvan Widmer.
Das Schweizer Team, es ist ja kein... ja, es läuft und es überzeugt jeden mehr oder weniger. Aber wenn man muss sagen, bis jetzt an der EM, wer gehört zu den Schwächeren in dieser Mannschaft? Der ist ja der Widmer. Grundsätzlich mehr oder weniger solid, aber eben gegen Ungarn... sieht er, ist er abgekämpft, sieht beim Goal nicht mehr gut aus. Gegen Deutschland ist er beteiligt, am Gegengoal. Und ich würde mir jetzt wünschen, die sichere Variante ist jetzt Widmer, jetzt hat er eine Pause, er hat sich erholen und so weiter, ist dort herzustellen. Und die mutige Variante ist, mehr oder weniger die gleiche Mannschaft aufzulaufen wie gegen Italien und ich würde die bevorzugen.
Ja, der Widmer spielt wirklich kein gutes Turnier. Ich meine, im ersten Match gegen Ungarn müssen die gelb-rote Karte sehen. Gegen Deutschland, was völlig untergegangen ist, verschuldet er ein Penalty, das nicht gegeben wird, erstaunlicherweise.
Stimmt, ja.
Also, ja, es ist nicht sein Turnier. Und ja, da bin ich beim Dominik mit Endo, also so spielen, mit die gleiche Mannschaft laufen lassen wie jetzt am Samstag, das wäre jetzt eigentlich logisch, aber vielleicht sieht der Jacki noch ganz irgendetwas anderes, was wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Weil ja immer sagen, wir müssen auch so schauen, wie spielt der Gegner, was passt am besten zum Gegner. Ja, ich meine, was wir nicht sind, wir sehen nicht immer im Training dabei, wir wissen nicht, wie sich der Widmer gibt im Training. Also er hat dort jetzt jedenfalls eine knifflige Aufgabe, der Jakin.
Ja, man muss sagen, die linke Seite ist ja, also die englische Mannschaft hat ja x Problemzonen, aber die linke Seite war ja von Anfang an einig, weil der Shaw verletzt ist. Er ist zwar dabei, aber ich glaube, er hat bis jetzt immer noch keine Minuten gespielt. Und dort spielt auch noch der Trippier hinter links, der eigentlich aber ein Rechtsverteidiger ist, der das nicht überzeugend macht. Gestern hat es dann irgendeinmal noch, der Saka hat noch Linksverteidiger gespielt, was sie das Goal braucht. Am Schluss auch noch der Eze und ja, also das ist eine Problemzone hinter links und ich fände es cool, wenn man eben dort probiert mit Spielern, die gegen für etwas bewirken können, wie ein Doi, wie ein Rieder, dass man die probiert zu ausnutzen.
Aber es ist schön, wenn du sagst, hinter links sind eine Problemzone bei den Engländern. Die Engländer sind eine einzige Problemzone.
Das stimmt, ja.
Vom Auftritt her bisher etwas vom Furchtbarsten, was man gesehen hat. Oder? Also, klar ist Qualität in dieser Mannschaft rum. Darum kommen sie am Schluss auch weiter, aber
Wobei, ich habe mich gestern beim Gedanken verwünscht, dass das eben jetzt der Worst Case war für die Schweizer. Der Spielverlauf bei den Engländern.
Möglich.
Ich meine, der Southgate war ja an der Seitenlinie wie der Joe Biden in diesem Wahlkampf. Also,
ja, ist jetzt also ein bisschen böse.
Ja, aber Thomas, ich meine, du hast ja so eine Mannschaft. Ich habe den Match auf ITV geschaut. Dort, die waren verzweifelt, die Experten. Die haben gesagt, er muss unbedingt wechseln in Pause. Er muss jetzt irgendein Zeichen machen, sonst ist er los. Was macht das Southgate? Er macht nichts. Er schaut weiterhin zu. Es wird zwar besser, das muss man sagen, in der zweiten Halbzeit. Plötzlich ein bisschen mit mehr Vehemenz im Spiel. Und trotzdem. Und er ein Wechsel bis in die 75. Minute. Ein Wechsel bei dieser Mannschaft. Das Southgate schaut zu. Und dann werden sie dann einen Geniestreich in 95. Minute von Bellingham doch noch belohnt. Mit eben Spielern, die mittlerweile dort im Spiel waren. Und ich kann mir jetzt einfach nicht noch einmal vorstellen, dass der Southgate noch einmal die gleich schlechte Mannschaft auf den Platz schickt, sondern dass er eben anderen Chancen gibt gegen die Schweiz.
Da bin ich dann nicht so sicher. Weißt, Kader ist eben nicht so gross. Er hat nur 26 Spieler, also nur 15 Ersatzspieler zur Auswahl. Du darfst das nicht vergessen. Es ist also nicht so wahnsinnig viel. Und es ist so, er ist stur. Oder? Er lässt sich von dieser ganzen Medienprügelerei nicht einschüchtern. Und ich denke, je mehr das gegen ihn geschossen wird, auf ihn einprügelt wird, wie auch immer, je mehr er so kritisiert wird, um es freundlich zu sagen, desto weniger ist er bereit, irgendetwas zu ändern, um sich nicht im Verdacht aussetzen, ich mache jetzt etwas, weil damit dann die Journalisten zufrieden sind.
Also wie die erste Halbzeit absolviert haben, ist schon grossartig gewesen. Also wie weit sie hinten auseinandergestanden sind, wenn die Slowaken Gegenstöße gemacht haben. Aber auch mit dem Ball, was die dort hinten rumgeschoben haben, wo dort kann ich sagen, der Pickford noch in die Abwehr führen läuft, um quasi Tempo verrühren und sagen, hey, irgendwie bewegt euch und macht euch. Also das, wenn wir dann von Österreich und der Schweiz als eine Mannschaft reden, dann sind wir bei den Engländern dann sehr weit von dem weg gewesen. Aber, und das ist der Punkt, Dramaturgie, das Erlebnis vom späten Ausgleich und dann vom Sieg in der Verlängerung kann natürlich schon etwas Positives für die Engländer bewirken. Ich meine, viel schlimmer kann die Mannschaft wahrscheinlich nicht shooten.
Nein, weil es jetzt das absolut Schlimmste ist, jetzt verhindert der Ausscheid im Achtelfinale gegen die Slowakei. Das ist richtig. Aber erstaunlich ist gewesen, oder interessant ist gewesen, wenn du bei ITV in der Pause eben hauen jetzt ja rein. Neville und Roy Keane. Und nach dem Match, der Roy Keane sagt, ist alles gut. Man muss die Mannschaft loben, sie ist im Viertelfinale. Ich habe gedacht, ist er jetzt, was ist jetzt los? Wollt ihr jetzt einfach Feierabend und endlich mal ein Bier trinken oder was? Also das hat mich, also, das hat mich massiv erstaunt, die umgekehrten Händchen. Und dann Danny Murphy ist dann bei IBC ein bisschen deutlicher geworden.
Ich meine, wenn der Southgate noch einmal auf stur schaltet, der ist das Beste. Case für die Schweiz, weil da sehe ich die Schweizer in einer sehr, sehr guten Position, weil nur weil man jetzt den Match so spät hat gedreht, wenn man noch einmal die Mannschaft mit dieser Ansammlung von Stars, aber die überhaupt nicht zusammenpassen, noch einmal auf den Platz schickt gegen die Schweizer, dann werden die Engländer draussen sein, weil, sind wir ehrlich, die Slowaken, die sind limitiert. Die sind wirklich limitiert. Die haben zwei, drei gute Spiele, Skriniar, Loboka, aber dann hört es schon schnell mal auf. Und die Slowaken, die haben in der ersten Halbzeit super ausgesehen gegen das England. Super. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man halt auch die Limite gesehen. Sie haben sich einfach hinten einigeln. Sie haben kaum mehr können kontern. Das würde dieser Schweizer Mannschaft nicht passieren. Und nur so sind die Engländer, nur so sind sie zurückgekommen in das Spiel. Plus eben ein Geniestreich von Bellingham, der aber auch sonst absolut wie ein Fremdkörper an diesem Turnier wirkt.
Ja, aber für das musst du dann trotzdem, wie du vorher selber gesagt hast, musst mutig bleiben natürlich. Also du musst dann schon deine PS auf den Rasen bekommen. Also das jetzt nochmal so schaffen, ist auch nicht selbstverständlich, oder? Es ist Viertelfinal, der Druck nimmt irgendwie zu. Und auch die werden jetzt bis zu dem Match hören, wie schlecht die Engländer sind und das eigentlich eine sehr gute Chance ist, auch wenn das eine grosse Fußballnation ist, um halt dann... Dann wären wir dann wieder beim Historischen, was man wird schaffen, nämlich in ein Halbfinale einziehen.
Ja, grosse Fußballnation ja, aber keine grosse Mannschaft und das Gegenteil davon. Und ich habe letzte Woche mit dem Alex Frey so über die Schweizer Nazi geredet und dann sind wir auch auf England gekommen und dann habe ich gesagt, du siehst überhaupt einen Plan bei denen? Und dann sagte ich, ja, der einzige Plan, was sie haben, ist auf die Individualität hoffen. Oder? Und das ist genau jetzt das, was sie gestern Abend in Bellingham steht dort. Und dann ist dann zufälligerweise der Roy Keane, nicht der Roy Keane, der Harry Kane, Entschuldigung, der Harry Kane am richtigen Ort. Erstaunlicherweise kommt der Southgate genau mit dem 2-1. Natürlich recht über. Er kann auch sagen, ich habe ja die zwei, das sind zwei Eiswechselspieler, die die Vorbereitung gemacht haben, dass der erste Pass zum Ivan Toney ein abverreckter Schuss war. Das ist dann am Southgate gleich. Die Vorlage von Toney auf den Kane ist gut. Oder? Aber doch genau das kann er jetzt argumentieren. Haben ja gesehen, ich weiß doch, wenn ich muss wechseln, alles
gut. Man muss nur ein bisschen Geduld haben.
Man muss nur ein bisschen Geduld haben,
genau. Ja, wobei, was dann auch wieder erschreckend war, ist nach dem 2-1, oder? Also, dann haben sie wieder aufgehört, nach vorne zu shooten.
Aber sensationell war, was der Harry Kane nach dem Match gesagt hat. Wie sie, man habe gemerkt, wie sie in den letzten Tagen an Details geschaffen haben. Und dann kommt er mit dem Einwurf von jedem Vorbehalten vom Walker, der dann zum 1-1 führt. Oder? Also ich meine, wenn du dann schon mit so etwas zufrieden bist, dann also, ja, hast du auch eine seltsame Wahrnehmung.
Also der Times-Match-Spricht fängt an mit dem Satz: It was all in the plan.
Ja,
alles geplant. Bukayo Saka, Linksverteidiger, nur einer im Mittelfeld, in der Verlängerung der Ivan Toney rein und dann langen Einwurf in den Strafraum. Und es war wirklich der Geniestreich, dass man vorher in 95 Minuten nicht einmal einen Ball aufs Goal gebracht hat. Das ist eigentlich...
Um den Gegner in Sicherheit wiegen, oder was?
Genau, ein leichter Sarkasmus, meinte ich, rausgehört zu haben. Was ich interessant fand, ist, der Manuel Akanji ist direkt nach dem Match, anderthalb Stunden nach dem Match etwa, vor den Medien noch vorbeigelaufen. Und er ist ja sonst wahnsinnig zurückhaltend und bedacht. Aber man hat wirklich gemerkt, nur Oli, weil du gesagt hast, ja, eben wegen Nervosität und so, man hat wirklich gemerkt, wie das Selbstvertrauen eigentlich aus jeder Pore irgendwie rausgeflossen ist. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt stimmt. Also, und er hat dann auch gesagt, er wünscht sich England. Weil es gäbe dann bei Man City schon der ein oder andere Spieler, der immer ein bisschen Sprüche mich über die kleinen Schweizer und so. Und dann würde er es also furchtbar gerne zeigen. Und er hat unbedingt England wollen. Und der Fabian Rieder hat vor dem Italien-Match ja während der Pressekonferenz ungefragt gewarnt. Er hat gesagt, man dürfe Italien nicht unterschätzen. Und dann haben wir schon gedacht, wow, okay, das Selbstvertrauen. Ist ja verrückt, aber ich glaube nicht, dass die Schweizer nervös in den Match reingehen und ich glaube auch nicht, dass sie überheblich reingehen, sondern sie werden in den Match gehen im Bewusstsein, dass sie eigentlich alles haben, um die Engländer können zu schlagen. Ob das dann klappt, das weiss man ja zum guten Glück, darum ist Fußball ja so super, nie, aber...
Also das erwarte ich auch, Florian, und ich habe mir auch gesagt, also wenn du hast den Match geschaut, dann ist früher 0-1 aus Sicht von England und dann denkst du so, ich glaube, das könnte die Slowakei geben. Und dann habe ich auch also gedacht, das wird dann eine andere Situation. Dann wirst du einen Gegner haben, der wahrscheinlich nicht darauf verpicht, ein Spiel zu machen. Wirst du einen Gegner haben, der das auch als Riesenchance versteht, aber gleich irgendwo Aussenseiter ist, oder? Und du bist dann, musst jetzt quasi die Slowaken schlagen, weil sonst bist du eine Pumpe, dass du nicht in das Halbfinale gekommen bist. Und da hat man natürlich jetzt eine vergleichbare Situation, wie man es vor dem Italien-Match gehabt, in dem das England der Gegner ist, eine Mannschaft, die kein tolles Turnier zeigt, aber eine grosse Nation. Wie der Alex Freya bei euch im Interview gesagt hat, gegen grosse Nation bist du nie Favorit. Also es werden sicher nicht alle sagen, jawohl, die Schweiz haut England raus.
Nein, aber die Schweiz ist Favorit.
Es gibt Argumente, um das so zu sehen.
Abgesehen von ihm, es ist eigentlich ja wurscht, ob sie jetzt Favorit sind oder Aussenseiter. Sie müssen ja shooten, aber wenn wir jetzt das Spiel mitmachen, ich meine, sie haben Italien höchst souverän 2-0 geschlagen. Also sie sind in ihrer Selbstverständlichkeit über den Gegner hinweggegangen, was erstaunlich ist. Jetzt sind sie im Viertelfinale und kommen wieder eine Mannschaft vorgesetzt über... Wo also gleich schlecht ist wie die Italiener.
Ja. Was eigentlich fällig wäre. Oder?
Ja. Jetzt langsam. Wo einfach die bessere Einzelspieler hat. Aber was du noch hast vergessen, Thomas, sie hat Deutschland, haben sie einen Rampf von Niederlage gehabt, auch noch die Schweizer. Klar, sie haben dort gelitten, sie haben unten durch müssen, Deutschland hat Druck gemacht. Aber sie sind eine Minute davon entfernt, sie auch Deutschland zu schlagen. Also ich bin auch. Also es ist egal, wer Favorit ist. Die Schweiz ist die bessere Mannschaft, Betonung auf Mannschaft, auf den Zusammenhalt. Und die werden absolut eine gute Chance
haben. Also sie ist eine Mannschaft vor allem. Das war England effektiv nicht bis jetzt. Und England wird aber nicht auf den Rasen gehen und sagen, wir sind der Underdog. Also
nein, das werden sie sicher nicht. Nein, die Arroganz nehmen sie für sich in Anspruch. Also wenn man dann Bellingham gehört hast nach dem Match, ja, also der hat schon
mit 21... Ich glaube, Italien hat das nicht geglaubt, oder? Also.
Ja, nach dem Schweizer Match, nach dem Match habe ich noch BBC geschaut. Die Schweiz-Italien übertragen und... Ja, das wollte ich auch damit sagen am Anfang, so bisschen, dass plötzlich die Schweiz ein bisschen zu vergehypte Team ist. Das hat es ja auch noch nie gegeben. Aber wie dort Gary Lineker oder der Alan Shearer und der Rio Ferdinand oder Micah Richards, wie die über die Schweiz abgelobt haben und eben alles, was wir jetzt hier auch heute ein bisschen erzählt haben, die Vielseitigkeit und so weiter, das ist schon einfach noch einmal, das muss man einfach noch einmal sagen, es ist schon sehr erstaunlich und das hat man einfach nicht können sehen vor 3 Wochen, es ist einfach so.
Und ich glaube trotzdem, sie sind froh, haben sie die Schweiz noch nicht in Italien bekommen, also aus einem falschen Glauben raus natürlich, aber einfach, weil es halt nur die Schweiz ist, oder? Und nicht der grosse Name.
Weiss eigentlich jemand, was der Gary Southgate mit seinem Assistenten die ganze Zeit auf seinem iPad schaut? Ist das irgendwie Looney Tunes? Oder? Weil er sitzt ja eigentlich den ganzen Match dort und schaut Fernsehen, oder? Also es wirkt einmal so.
Wahrscheinlich schauen jetzt die Wettquoten an.
Wenn wir jetzt gerade so für einen Wechsel.
Die Wettquoten jetzt gegen die Schweiz hat mir unser lieber Kollege Vidi geschickt jetzt gerade. England hat England eine Wettquote von 1 zu 1,2 und die Schweiz von 1 zu 3,1. Also das heisst, für den Buchmacher ist wer ein Favorit, klar.
England. Spaziergang für England. Ja. Ja, wenig überraschend, aber oder? Trotzdem. Das ist die englische Sicht logisch, auf den Fußball.
Logisch, wir sind Premier League und ja. Das andere ist Super League.
Also warum hat der FCB diverse englische Mannschaften im Europacup geschlagen? Nicht zuletzt auch wegen dem, oder?
Und trotzdem, es gibt ja das Szenario. Also jeder Fußballfan müsste eigentlich fürchterlich sauer sein auf den Southgate und auf den Deschamps. Die dürfen jetzt seit Jahren nicht, dürfen die mit den zwei besten Spielermaterial, könnte man auch sagen, ohne, ich glaube, man tut die Schweiz mit dem nicht gerade aufschreien, provozieren. Und was die damit anstellen, die bestrafen uns. Also England-Matchen zu schauen, ist eine Strafe. Frankreich-Matchen zu schauen, ist eine Strafe. Und trotzdem gibt es das Szenario, sind wir ehrlich, England, die sagen sich, die Zeit ist offen. Wir haben noch kein einziges Match verloren. Wir haben jetzt gegen die Schweiz, im Halbfinale haben wir vielleicht gegen Österreich und dann stehen wir im Finale. Und die Franzosen sowieso mit ihrem unerschütterlichen Selbstvertrauen, mit den Vogel, die sie hatten, die sehen sich auch im Finale. Und plötzlich ist dann wieder ein EM-Finale Frankreich-England. Zwei Mannschaften, die überhaupt nicht schön spielen, sehr pragmatisch und er halt trotzdem erfolgreich sein.
Frankreich war im 18. Weltmeister, im 22. ein Schuss vor dem zweiten, erneuten Weltmeistertitel. Die Engländer waren im 18. im Halbfinale mit einer für ihre Verhältnisse kleinen Mannschaft, also wo sie eigentlich gar nicht viel davon erwartet haben. Und im 21. waren es Penaltyschüssen weg vom EM-Sieg.
Ja, und an der WM an Frankreich gescheitert, oder? In einem von den besseren Matches, die glaube beide gezeigt haben. Ja, mit
verschossenen Penalty vom Kane. Also, das ist einfach das Problem, das Resultat geben diesen zwei Trainer recht. Also, was haben denn die das Gefühl, was muss ich jetzt da Hurra-Fußball spielen? Aber das ist natürlich dann Thema, ist umso grösser, wenn sie mit dem Fußball rausfallen.
Also ich spüre einen gewissen Grundoptimismus bei euch, was im
Kaufleute jetzt haben wir genau, jetzt haben wir Kaufleute, haben wir jetzt wettgemacht, oder?
Also ist glaube ich, der optimistische Podcast alle Zeit.
Vielleicht sollten wir noch ein bisschen abtemperieren, es ist ganz kolossal in
Dose. Mal. Das habe ich jetzt probiert mit dem Szenario von England im Finale. Ich habe es probiert.
Nächste Montag ist dann alles wieder anders. Total versagt.
Aber ich bin auch so, noch zum das, was du am Anfang gesagt hast, wie wegen Wittmer sind wir ja wirklich daraus rausgekommen. Also da bin ich auch beim Domi. Ich sage nochmal mit der gleichen Mannschaft und mutig. Also ich meine, für vergangene Verdienste musst du ihn jetzt nicht irgendwie belohnen. Manchmal läuft das Turnier halt so, dass man unterwegs etwas herausfindet, was vielleicht noch besser funktioniert.
Was ja schon ist, es ist auch... Das Schottland-Spiel, du jetzt mal ein bisschen ausklammern, aber dort hat es ja einen grossartigen Höhepunkt drin gehabt. es macht Spass, dieser Mannschaft zuzuschauen. Ich habe jetzt nochmal schnell zurückgedacht an die WM in Katar. Dort ist das Serbien-Spiel ist wunderbar gewesen, weil man das Gefühl hatte, beide Trainer haben ihrer Mannschaft einfach gesagt, macht was ihr wollt, das kommt sicher irgendwie gut. Und vorher sind ja die Schweizer unterwegs gewesen, irgendwie der Buchhalter Nötzli ein bisschen, oder? Also, und jetzt, also das ist schon wahnsinnig, das ist toll, denen zuzuschauen. Und der Manuel Kanji hat auch noch etwas gesagt, er hat dann noch den Achtelfinalsieg mit dem gegen Frankreich verglichen, 2021. Und er hat gesagt, das sei natürlich wahnsinnig super gewesen, aber er hat, ihm hat, also gut, ist klar, er ist Verteidigung, ihm hat jetzt der Auftritt gegen Italien viel mehr gefallen, weil sie nicht 3 Goal bekommen haben, weil sie dominant gewesen sind, weil sie das Spiel schlicht und ergreifend im Griff hatten und gespielt haben wie eine Grosse.
Das haben sie. Die Frage ist auch, wo auch noch auf dem Ding ist, sehen die noch irgendeine Minute für Cerdan Shaqiri in diesem Turnier?
Im Finale wird er dann beim Stamm von 3-0 wird er in der 89. Minute kommt er noch den Ehrenwechsel über.
Inklusive Captain Binde.
Vielleicht gibt es gar nicht noch Captain Binde, genau.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn der gegen England in der 85. oder vielleicht macht es der Murat dann wieder Gareth Southgate, der wechselt erst in der 94. Minute.
Und dann Fallrückzieher.
Und dann kann er auch, brüllen.
Who else?
Wer sonst? Genau. Ja, er wird jetzt vielleicht, weiss ich, wieder auch, meinst du, er ist von Chicago schon so auf Englisch?
Ja, 2 Jahre dort vielleicht, gell.
Aber das ist auch noch bemerkenswert, wenn du so anstehst und seine göttliche Posen auspackt, Bellingham, und zu den Zuschauern sagt, wer sonst? Mm. Oder?
Ich habe während dem Match irgendwann einmal zu einem Arbeitskollegen von der Tribüne gesagt, ja, du schaust jetzt dem zu und dann weisst, ist Adidas, ist Nike, zum noch einen anderen, ist Uniqlo, ist On, ist ja wurscht. Sie Ausrüster, die mit Hey Jude den Werbespot macht, und er ist wirklich der Messias, der das Fußballland erlöst. Es ist jetzt nicht zu wenig Druck.
Also er macht jetzt nicht den Eindruck, als würde er daran zerbrechen. Auch wenn er jetzt nicht speziell gut... Ich meine, er hat ein super erstes Halbjahr gehabt bei Real. Das zweite war nicht mehr so gut gewesen. Aber er ist schon von einem göttlichen Selbstvertrauen gesegnet, der junge Mann, muss man schon sagen.
Who else?
Who else, genau. Wer, wenn nicht er?
Boah, wer hat vorne noch kein Goal geschossen bei den Schweizer? Noah Okafor.
Ja.
Wird sein. Gut, also Samstag in Düsseldorf. Ich freue mich drauf, und am Montag kommt dann irgendeine Podcast-Runde. Ich werde nicht dabei sein. Und der Thomas ist, glaube ich, auch nicht dabei. Es gibt eine ganz neue Zusammensetzung. Die Schweiz ist ja noch nie im Halbfinale gestanden. Von dem her gibt es auch alles hat ein erstes Mal. Und das wird super. Danke vielmals fürs Mitschwätzen. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis in einer Woche, oder eben bei euch in einer Woche. Und ich höre dann auch zu. Ciao zusammen.